Augenscheinbeweis? Wo hast du das denn her?
Naja, von den Augenzeugen. In den Krimiserien im Fernsehen suchen sie doch immer nach Augenzeugen.
Wir sind hier aber nicht im Fernsehen, Kleiner. Wir befinden uns in der Realität, jawohl, in der Scheiß-Realität, regte sich Jerul Delga auf und warf beim Fahren einen Seitenblick auf Gantulga.
Ich weiß schon, sag nichts, sag bloß nichts. Ich bin ich und du bist du und ich sage, was ich will, aber du eben nicht. Verstanden?
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Aber du wolltest.
Also wissen wir nicht, wer auf Oyun geschossen hat.
Nein. Bis jetzt gibt es nicht viele Hinweise darauf, wer es sein könnte. Er fuhr einen großen Wagen. Deutsches Fabrikat. Ein Mercedes, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ich war nicht mal geistig gegenwärtig genug, mir die Nummer zu merken.
Viel haben wir also nicht in der Hand.
Und was ist damit? Meinst du, das könnte uns weiterhelfen?
Jerul Delga warf einen raschen Blick auf Gantulgas ausgestreckte leere Hand. Er war an einem Punkt angelangt, an dem er Gantulgas Scherze nicht mehr witzig fand. Aber der Junge schüttelte seinen Arm mit dem Gips, bis ein Gegenstand in seine ausgestreckte Handfläche fiel. Es handelte sich um eine Patronenhülse. Vermutlich ein 9mm Kaliber.
Wo hast du die denn gefunden?
Ein paar Schritte hinter dir, auf dem Boden, als du Oyuns Puls gefühlt hast.
Und? Ist das die Hülse, die der Patrone, die der Mann abgefeuert hat?
Was soll es denn sonst sein? Oder hast du dort heute Abend ein Tontaubenschießen oder einen Jahrmarkt gesehen?
Hey, halte dein loses Mundwerk mal ein bisschen im Zaum, ja, kleiner Bruder? Mit mir kannst du nicht so umspringen. Beantworte einfach meine Fragen, ohne irgendwelche Kommentare, klar?
Jawohl, Chef. Das ist ganz bestimmt die Geschosshülse der Patrone, die der Mann auf Oyun abgefeuert hat. Chef.
Jerul Delga verbiss sich ein Lachen. Der Junge war einfach nur herrlich.
Das ist ein wertvolles Beweisstück, Partner. Ich hoffe, damit finden wir was raus, sagte er so anerkennend wie ein amerikanischer Serienkrimiheld.
Ich hatte in der Eile keine andere Möglichkeit, als das Beweisstück mit Hilfe eines Kieselsteins in meinen Armgips zu drücken. Durch den Schweiß sind möglicherweise DNA-Spuren von dem mutmaßlichen Täter verloren gegangen, aber sicher nicht die Fingerabdrücke.
Jerul Delga sah zu ihm hinüber und konnte seine Überraschung nicht verbergen. Dieser Junge und dieses Land, ja eigentlich die ganze Welt, überraschen ihn noch immer wieder aufs Neue. Mittlerweile schien es so zu sein, dass die ganze Welt, einschließlich der Menschen hier in den Jurten, in den entlegensten Steppen und Wäldern, sich einer Sprache bediente wie die Forensiker aus Las Vegas oder Miami.
Die Stimme aus der Finsternis. Horror, Mystery, Thriller und andere dunkle Geschichten.
Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe eures kleinen Podcastes über die Spielarten der dunklen Literatur. Heute geht es um Der Mongole. Untertitel: Das Grab in der Steppe. Ein Roman, ein Krimi, ein Thriller von Ian Manouk. Ich glaube, ich neige dazu, den Autor Englisch auszusprechen, da mein Französisch noch schlechter als mein Englisch ist. Er lebt aber wohl mittlerweile in Paris seit ein paar Jahren. Wenn jemand eine Idee hat, kann er das gerne hier unten auch in den Kommentaren reinschreiben, wie man diesen Autor im Französischen korrekt aussprechen würde. Ebenso übernehme ich natürlich keine Garantie dafür, dass die mongolischen Eigennamen von mir korrekt ausgesprochen werden. Wie immer zunächst einmal der Klappentext. Sogar in den endlosen Weiten der mongolischen Steppe lauert das Böse. Doch manchmal versteckt es sich gut. Kommissar Jerol Delga hat selten gute Tage, aber heute ist ein besonders schlechter. Erst wird in der mongolischen Steppe die Leiche eines kleinen Mädchens gefunden, tief in der Erde vergraben auf seinem Dreirad. Kurz danach entdeckt man in der Hauptstadt die entstellten Leichen chinesischer Geschäftsleute. Zwei Fälle, die Kommissar Jerol Delga vor ein Rätsel stellen. Er ahnt noch nicht, dass die Verbrechen zusammenhängen und dass sie Teil eines perfiden Plans sind, der Jahre zuvor sein Leben fast zerstört hat und ihm jetzt das Wenige zu nehmen droht, das ihm noch geblieben ist. Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis bei den Lesern meines Blogs und dann jetzt mittlerweile vielleicht auch bei den Hörern dieses Podcastes, dass ich eher selten Krimis oder Thriller lese. Das bevorzugte Format, in dem ich solche Geschichten eigentlich irgendwie zu mir nehme, ist tatsächlich das Fernsehen, ob jetzt einzelne Filme oder Serien, sei mal dahingestellt. Aber wie auch schon in meiner Episode zu Freak City des Kollegen Martin Christ gesagt, es gibt halt tatsächlich immer wieder Bücher, die irgendwas haben, was mich dazu bringt, meinen kilometerhohen Stapel ungelesener Bücher einfach mal beiseite zu packen und sofort zuzugreifen. Der Mongole, das Grab in der Steppe, war so ein Buch. Mongolen sind irgendwie für mich als ehemaligen DDR-Bürger sozusagen die Indianer des Ostblocks. Was übrigens auch eine ganz, ganz, ganz lustige Anekdote am Rande ist, dass in einem der letzten Indianerfilme, den die DEFA gedreht hat, nämlich der Scout, natürlich wie immer mit Gojko Mittich, wurden außer Gojko Mittich sämtliche indianischen Rollen, Statisten, mit mongolischen Statisten besetzt, was von daher tatsächlich brüllend komisch war, weil die natürlich komplett anders aussahen als der Jugoslawe Gojko Mittic. Und für jemanden, der sich ein bisschen auskennt, war es auch, also Indianer reiten tatsächlich nicht so wie die Mongolen. Aber egal, es ist trotz alledem für mich neben dem Thema American Natives tatsächlich so ein Thema, was mich irgendwie antriggert. Jetzt muss ich aber dazugeben, dass ich mit dem Thema Mongolen, also außer über die bekannten oder nicht bekannten historischen Romane zum Thema Genghis Khan und ähnliches, nie hinausgekommen bin. Das Einzige war, ich habe tatsächlich mal in den 90er Jahren in Berlin jemanden kennengelernt, der sich in der mongolischen Hauptstadt um Straßenkinder gekümmert hat für eine gemeinnützige Organisation. Mir ist klar, wie das jetzt klingt. Ne? Ich kannte mal jemanden, der wiederum kannte und so weiter. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich deswegen große Ahnung von der Mongolei habe. Aber wie auch immer, es ist tatsächlich so, wenn ich dann mal von meinem, auch nicht nur von dem Stapel ungelesener Bücher abweiche, sondern sozusagen von meinem literarischen Beuteschema, bei Krimis und Thrillern greife ich eigentlich immer dann zu, wenn sie für mich irgendwas komplett Neues, anderes versprechen. Die letzte Entdeckung für mich war da, und das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch über 10 Jahre her, war Tana French. Also insofern kann man ganz gut nachvollziehen, wie selten ich Krimis und Thriller lese. Bei der Mongole ganz klar das Setting. Das ist natürlich irgendwie, soweit wie ich weiß, herrlich unverbraucht. Also alles andere, ne, haben wir jetzt ja doch schon abgegrast. Die Provinz, die skandinavische Finsternis, Roger Smith irgendwie hat Südafrika mit einer literarisch blutigen Spur überzogen. Habe ich auch einen von gelesen, fand ich übrigens sehr gut, aber tatsächlich nur diesen einen, weil dann hatte ich irgendwie auch so den Eindruck, für mich war es das. Also das war jetzt einmal Südafrika, da brauche ich nicht mehr. Die Frage ist tatsächlich, wird die Mongolei, weil so viel weiß ich jetzt schon, das ist auch kein Geheimnis. Man kann auf Amazon ein Interview mit dem Autor lesen und da steht drin, dass es insgesamt 3 um diesen Kommissar geben wird. Die Frage ist tatsächlich, reicht dieses auf jeden Fall erfrischende neue Setting Mongolei aus, um mich als eher Nicht-Krimi-Leser dazu zu bringen, mehr davon lesen zu wollen? Und die Antwort ist nicht leicht, weil ich bin tatsächlich sehr zwiegespalten. Positiv vorab auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich behaupte nicht großartig Ahnung von der Mongolei zu haben, bloß weil ich da mal jemanden kannte. Aber zumindest schafft es der Autor mir als Leser recht plausibel zu vermitteln, dass er Ahnung davon hat, dass er sich auskennt. Also für mich ist alles, was er schreibt, ein durchaus nachvollziehbares, authentisch wirkendes Bild der Mongolei in der heutigen Zeit. Ich glaube, das Buch ist ursprünglich 2012 erschienen. Gut, auch ein paar Jahre her, aber jetzt nicht so, ne? Diese ganze post-sowjetische Ära, diese Tristesse irgendwie der Hauptstadt mit den alten Plattenbauten, den jetzt irgendwie da drüber so neu wirklich zupackenden chinesischen Drachen, diesen Turbo-Kapitalismus chinesischer Ausprägung, der ist ja tatsächlich irgendwie nochmal ein Stückchen anders als der Kapitalismus, den wir hier in Europa kennen. Und auf der anderen Seite natürlich immer noch diese sicherlich wahnsinnig beeindruckende Landschaft, diese Weite, diese Steppe, diese Gebirge, in denen immer noch Nomaden leben mit ihrer Jurte und ihren Pferde und Schafherden und die irgendwie tagelang kein anderes Lebewesen, also kein anderes menschliches Lebewesen zu Gesicht bekommen. Was mir sehr gut gefallen hat an der Geschichte ist, es gibt ziemlich viele Passagen, wo nicht nur auf die alte Tradition, die alten mongolischen Traditionen Bezug genommen wird, sondern wo auch so eine gewisse mythische Komponente hineinkommt, wenn es um Schamanen geht, um Träume und ihre Deutung, um buddhistische Mönche. Sowas wird einfach, es ist da, es wird überhaupt nicht diskutiert, ob das irgendwie realistisch ist oder nicht. Das fand ich sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Krimi-Leser vielleicht nicht so gefällt, weil er dann irgendwie eher Interesse hat an einer Handlung, die ganz kriminalistisch irgendwie aufgebröselt wird. Und da sind Traumdeutungen ja eher nicht so, glaube ich, das Mittel. Ich fand's gut. Wie gesagt, ich bin zwiegespalten, das heißt, neben dem Positiven muss es auch irgendwas Negatives geben, wobei ich das Negative gar nicht mal so sehr als negativ bezeichnen würde. Ich persönlich fand die Krimi-Handlung an sich irgendwie nicht sehr, ich weiß nicht, ich hatte nicht den Eindruck, als wollten die Protagonisten, also der Kommissar und dann gibt es natürlich noch eine Assistentin und eine Gerichtsmedizinerin, und ich hatte nie den Eindruck, als wollen die diese Fälle wirklich aufklären. Diese beiden Fälle im Klappentext. Gut, der Kommissar, dem nimmt man es noch relativ schnell ab, dass er an dem einen Fall doch Interesse hat und in dem anderen weniger. Weil an dem Punkt ist das Buch der Mongole kein Krimi, sondern ein Thriller. Der Kommissar ist ja, das verrät ja schon der Klappentext, voll involviert in diese ganze Geschichte. Deswegen ist es da noch ein bisschen plausibel gewesen, dass er eher Interesse hat an diesem einen Fall als an dem anderen. Aber was mich eigentlich gestört hat, und um dem auf den Grund zu gehen, was es wirklich ist, würde ich ganz gerne mir mal die Schreibtheorie anschauen. Wenn ich ein Autor bin, dann habe ich einen Protagonisten, beziehungsweise ich kreiere einen Protagonisten, dem gebe ich ein Ziel. Ich sage also, der soll, beziehungsweise will das und das erreichen. Und damit er das nicht erreicht, lege ich denen immer ganz, ganz viele Hindernisse in den Weg. Und dadurch erzeugt man als Autor Spannung. Dadurch erzählt man eine Geschichte. Und das funktioniert in der Mongole eigentlich überhaupt nicht. Das eine ist, dass
mir als Leser nie klar geworden ist, was dieser Kommissar eigentlich wirklich will. Es ist für mich nicht plausibel rübergebracht worden, dass er aber auch, ne, es war nicht irgendwie, will er jetzt wirklich seine Vergangenheit aufarbeiten, will er diesen einen Fall lösen? Nein, er stapft da irgendwie durch. Das nächste ist dieses Durchstapfen. Er agiert so ein Stückchen weit wirklich wie Schimanski. Nur im großen Unterschied zu Schimanski kriegt er zwar auch ordentlich auf die Fresse und legt sich wirklich mit allen an, mit Vorgesetzten, mit Kolleginnen, Kollegen und weiß ich nicht, irgendwie so wirklich, also hat mich über weite Strecken an Schimanski erinnert. Nur gibt es kein Leiden. Der agiert tatsächlich wie ein Superheld. Der geht durch alles durch, wie eine fast schon wirklich schlecht überzeichnete Rambo-Karikatur. Und das hat natürlich für mich als Leser das große Problem. Da kommt einfach keine Spannung auf. Weil einerseits, ich weiß nicht, was ist sein Ziel. Dementsprechend ist mir auch gar nicht klar, welche Steine werden ihm vom Autor in den Weg gelegt, um dieses Ziel zu erreichen. Und das andere ist, die Steine, die ihm vom Autor in den Weg gelegt werden, die wälzt er einfach weg. Und damit ist irgendwann klar, ja, na, der übersteht alles. Und das ist so etwas, wo ich so denke, ich glaube nicht, dass man das in einem Krimi machen sollte. Das nächste ist, ich glaube, was Krimi-Leser, also Leute, die wirklich auch richtig viele Krimis lesen, total Mist finden und dem Autor echt übel nehmen, ist dieses, wenn man gegen Ende der Geschichte für die Aufklärung des Falls irgendwie so ein weißes Kaninchen aus dem Zylinder zaubert, so ein habt ihr nicht gewusst. Da fühlt man sich als Leser verarscht. Deswegen gibt's eigentlich diese Regel im Schreiben von Krimis und Thrillern, wenn man da so ein wichtiges Indiz hat, was ganz am Ende dazu führt, dass der eigentliche Täter dann tatsächlich überführt wird, also nicht nur, dass klar wird, er ist es, sondern dass man ihn auch überführen kann. Damit, mit dem Ding kann man ihn an die Wand nageln. Dass dieses Indiz muss irgendwie vorher einfach mal, es muss irgendwo erwähnt werden, selbst wenn man es da natürlich nicht wahrnimmt, aber man kann, das geht einfach nicht. Man kann nicht am Ende der Geschichte irgendwas hervorzaubern und sagen, haha, damit, Bösewicht, hab ich dich jetzt am Arsch. Also ich als Leser fühle mich da verarscht und genau das tut der Autor hier. Und das war so eine Sache, wo ich so dachte, oh, nee. Also das ist weitaus schlimmer für mich als die Frage, warum haben die Adler nicht gleich den Hobbit mit dem Ring zum Schicksalsberg geflogen? Dann ist noch so eine Sache irgendwie, die Kapitelüberschriften sind immer die letzten Sätze des Kapitels, was vor einem liegt. Ich weiß nicht, warum man das macht. Am Anfang war es noch irgendwie so, dass ich tatsächlich dachte, ja, irgendwie eine komische Marotte. Aber ganz im Ernst, beim allerletzten Kapitel nimmt das den Schlusstwist voraus. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Nummer ist, die man tatsächlich in einem Krimi oder einem Thriller machen sollte. Und dann gibt's noch eine Sache, die ist mir dann tatsächlich, die möchte ich nicht nur als Zwiegespalten charakterisieren, sondern die finde ich negativ. Da weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht, ist es die Sprache des Autors oder liegt es an der Übersetzung? Schon, also was sehr auffällt, ist, dass oft Formulierungen und besonders auch Adjektive innerhalb einer sehr kurzen Zeit, also über 2-3 Sätze, wirklich einfach wiederholt werden. Also da wird sich nicht die Mühe gemacht, eine etwas abweichende Formulierung zu nehmen. Wer Lust hat, kann jetzt mal kurz Pause drücken und vor den Vorspann der Episode gehen und sich nochmal das Stück anhören, was ich gelesen habe. Da ist das auch schon drin. Diese Nummer mit der ausgestreckten Hand kommt da innerhalb von 2 oder 3 Sätzen wortwörtlich nochmal. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Zitat. Er hatte sich im Laufe der Jahre zu einem der übelst beleumdeten Orte von Ulaanbaatar entwickelt. Der Markt war rund um die Uhr geöffnet. Zu jeder Tages- und Nachtzeit wimmelte es von Käufern und Verkäufern, Hausierern, Taschendieben, fliegenden Händlern, Prostituierten, kleinen Gaunern, Bettelmönchen, ordinären Geschäftsleuten, Drogenhändlern und Bauerntrampeln. Seit ein paar Jahren hatte sich dieser Ort den übelsten Ruf von Ulaanbaatar erworben. Ich habe nichts hinzugefügt und auch nichts weggelassen. Und das ist genau das, was ich meine. Und das passiert sehr oft. Also ganz im Ernst, Leute, meine Lektorin würde mir das sowas von um die Ohren hauen. Und deswegen kann ich tatsächlich als Fazit nur sagen, es ist eine Geschichte, ein Buch, ein Krimi, ein Thriller, der auf jeden Fall mit einem sehr unverbrauchten und meiner Wahrnehmung nach wirklich authentischen Setting überrascht, der aber vom Plot her, von der Figurenentwicklung, Figurendarstellung und teilweise auch von der Sprache nicht überzeugt. Und für mich ist ganz klar, so übel wie das jetzt auch klingt, mich interessiert es überhaupt nicht, wie die Geschichte um den Kommissar weitergeht. Ich werde die folgenden zwei Bände nicht lesen. Das soll euch natürlich nicht daran hindern. In diesem Sinne, das war's für heute. Ich sage wie immer, kommt gut durch die Nacht. Euer Anton Sakerloff.